Kurz vor Jahresende wollen wir uns im Podcast nochmal so einen richtigen Hype vornehmen und das ist die Kreuzblütler-Diät. Also wer vielleicht ein bisschen aufmerksam die Promi-News verfolgt hat, so in den letzten Tagen, hat vielleicht davon gehört, also mir ging das zumindest so, dass LaToya Jackson auf die Kreuzblütler-Diät schwört. Nun ist die Frau ja extremst schlank, ist mir aufgefallen. Da fragt man sich ja auch, ist das noch so gesund? Aber diese Ernährungsform, wo eben Gemüse wie Brokkoli, Grünkohl etc. reinkommt, die soll eben extrem entzündungshemmend sein und sogar präventiv gegen Krebs wirken. Aber Alex, viele Forschende sagen, Vorsicht, Kohl und Co. alleine kann auch nicht das Wundermittel sein.
Ja, Thorsten, du nimmst es mir schon genau aus dem Mund, denn genau darum geht es ja. Es ist selten sinnvoll, nur eine Sache zu essen, weil wir sind ja nun mal keine Koalas, also wir kommen nicht mit einem Lebensmittel jetzt unbedingt super weit wie dem Eukalyptus. Deshalb müssen wir natürlich viele unterschiedliche Dinge einbauen. Aber es geht ja gerade darum jetzt, zu beleuchten, was ist denn sinnvoll an Kreuzblütlern, wann ist zu viel, was hilft wirklich und, Thorsten, was super spannend wird, es gibt unfassbar viele Unterschiede, wie ich das Ganze richtig zubereiten kann und ich glaube, da werden nachher einigen echt die Augen geöffnet, weil sie ihr Leben lang diese ganzen Kreuzblütler falsch zubereitet haben und das wäre natürlich schade, wenn von den ganzen positiven Effekten leider nichts mehr auf meinem Teller landet.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Eine spannende Folge rund um die Kreuzblütler erwartet uns heute. Und bevor wir da so ins Detail gehen, müssen wir, glaube ich, erstmal grundsätzlich klären. Alex, ein paar Gemüsesorten habe ich eben schon genannt, aber was genau versteht man denn unter den Kreuzblütlern? Und was gehört da so dazu, was wir alle kennen?
Ja, das vielleicht erstmal vorab als kleiner Funfact, um ein bisschen Infos zu bekommen. Woher kommt überhaupt dieser Name? Denn der stammt eigentlich nur daher, dass die Blüten 4 Blütenblätter in Kreuzform sind. Deshalb nennt man sie Kreuzblütler. Nur mal so, um ein bisschen anzugeben, falls man es mal nutzen könnte. Das, was man wissen muss. Ernährungsphysiologisch sind das somit die am besten untersuchtesten Gemüsesorten, die es eigentlich gibt auf der Welt. Vor allem wegen dieser sekundären Pflanzenstoffe. Sowas wie Glucosinolate braucht man sich jetzt nicht merken. Kommen wir später noch mal ein bisschen genauer zu. Was umfasst das? Ich glaube, die klassischen Kreuzblütler hat jeder schon mal gehört. Das ist der Blumenkohl, Rosenkohl, Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, alle möglichen Kohlvarianten, aber auch zum Beispiel der Brokkoli. Dann die asiatischen Vertreter, sowas wie Pak Choi, der Chinakohl, aber auch so scharfe Kreuzblütler gibt's. Also wer an Radieschen denkt oder Rettich. Und interessante Varianten, zum Beispiel sowas wie Rucola, ist auch offiziell ein Kreuzblütler, nur um es mal gehört zu haben. Aber nicht alles Kohlartige gehört auch automatisch dazu. Also was wie Fenchel, Spinat, Mangold, Lauch, Zwiebeln. Also all diese Sachen gehören da nicht dazu. Die sind natürlich auch super gesund, aber haben jetzt nichts damit zu tun, weil sie nicht diese klassischen Glucosinolate enthalten, die ja dafür entscheidend sind.
Die Kreuzblütler sind ja vor allen Dingen deshalb so beliebt oder ich sag mal, haben so einen richtigen Hype in den letzten Monaten ausgelöst, weil eben ja diese Prävention so geschätzt wird von den Menschen, die sich darauf stürzen. Vor allen Dingen natürlich ist der Hintergedanke auch, Mensch, wenn die so entzündungshemmend wirken, dann ist das halt auch eine super Prävention gegen diverse Krebserkrankungen. Ich stelle mir aber die Frage, wie viel muss ich denn davon futtern, dass man wirklich unterm Strich sagen kann, boah, also wenn du das gegessen hast, dann brauchst du dir keine großen Sorgen machen.
Ja, im Intro hast du ja schon diese Frage aufgeworfen quasi. Es gibt natürlich nie diese magische Grammzahl, wo man sagen würde, genau 81 Gramm und die Welt ist in Ordnung. Das, was man wissen muss, man hat durch ganz viele Studien, vor allem diese Kohortenstudien mit über 100.000 Teilnehmern, also wirklich sehr, sehr aussagekräftigen Studien rausgefunden, dass man so circa 70 Gramm am Tag, also man sagt so ungefähr so ein halbes Kilo in der Woche, an Kreuzblütlern braucht, weil das wirklich damit einhergeht, eine extreme Senkung eines Krebsrisikos zu erzielen. Was dabei aber ganz wichtig ist, und das muss man halt wirklich wissen, da kommen wir zum Glück heute noch zu, dass es extrem stark von der Zubereitung her abhängt. Weil es kann schon eine kleine Portion extrem viel ausmachen, wenn ich sie gut zubereite, im Vergleich zu einer riesigen Portion, die ich vielleicht schlecht behandelt habe daran. Das heißt, ich sag mal so, ungefähr ein halbes Kilo in der Woche bringt einen signifikanten Mehrwert.
Jetzt kann ich mir vorstellen, kann man nicht pauschal einfach sagen, iss die Kreuzblütler und bleib gesund oder du wirst nicht krank. Das ist natürlich, ja, wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber kommt es da auch nicht so auf die Art der Erkrankung an, also welche Organe zum Beispiel betroffen sind?
Ja, ist eine ganz spannende Frage, weil man muss das nämlich ein bisschen differenzieren. Denn Kreuzblütler wirken nicht überall gleich. Denn diese bioaktiven Stoffe aus den Kreuzblütlern wirken nicht automatisch systemisch immer gleich, sondern bevorzugt gerade dort, wo sie zum Beispiel direkt Kontakt mit dem Gewebe haben, wo sie über die Leber verstoffwechselt werden, wo sie gewisse hormonelle Signalwege beeinflussen, Entgiftungsenzyme besonders aktiv sind. Also die haben halt so gewisse Einflussfaktoren. Das heißt, wenn man sich das genauer anschaut, was wissen wir mittlerweile wirklich, wo man sagen kann, hey, um die Organe geht's, da bringt der Spaß auch wirklich was. Man weiß das zum Beispiel beim Thema Darmkrebs. Denn da hat man wirklich die stärkste Evidenz, weil man herausgefunden hat, durch diesen direkten Kontakt der Abbauprodukte mit dieser Darmschleimhaut beeinflusst du extrem gut deine Darmflora und diese entzündlichen Prozesse im Darm werden direkt reduziert. Das heißt, Darmkrebs wirklich super aussagekräftig. Dann beim Thema Lungenkrebs weiß man das auch schon. Da ist es auch ganz wichtig, weil so gerade dieser Effekt bei Rauchern und Ex-Rauchern ist da wirklich extrem. Da hat es wirklich schon extrem große Vorteile. Und natürlich solche Sachen, sowas wie Brustkrebs, Prostatakrebs, da weiß man auch schon mittlerweile, dass es positive Einflüsse haben kann. Das hängt aber auch davon ab, da gibt es noch so verschiedene Subtypen, das wird jetzt ein bisschen komplexer. Aber auch da weiß man schon, dass es da viele positive Aspekte gibt, die man da auf jeden Fall beachten kann.
Diese ganzen Daten stammen ja aus sogenannten Beobachtungsstudien und Meta-Analysen, also wo ganz viele Studien im Grunde nochmal so ganzheitlich betrachtet werden. Also das sind ja schon tolle Erkenntnisse, wenn man weiß, dass sie wirklich so positiv wirken im Körper, die Kreuzblütler. Das heißt Risikominderung auf jeden Fall. Aber natürlich haben viele Menschen auch so die Hoffnung auf einen wirksamen Schutz, vielleicht sogar Heilung. Wie schätzt du denn so das zukünftig ein, Alex? Also das ist ja wirklich ein ganz großes Ding, wo man auch einfach mal sagen muss, Mensch, da hat man die Möglichkeit, über Lebensmittel, über Kräuter, über Kreuzblütler wirklich massiv positiv auf den Körper einzuwirken.
Ja, ich glaube, das, was entscheidend ist zu verstehen und das, was mir super wichtig ist, ich kann natürlich verstehen, wenn jetzt irgendeine Zeitung, ich will jetzt keine davon nennen, solche klassischen Überschriften wählen wie Brokkoli tötet Krebs oder sowas. Also ich sage jetzt mal was ganz Plakatives. Natürlich verkaufe ich damit eine Zeitung. Das ist ja auch logisch. Was entscheidend ist, was man, glaube ich, wissen muss. Natürlich kann ich durch diese Art von Kreuzblütlern eine Risikominimierung erzielen. Ich habe einen wirksamen Schutz, das ist alles realistisch. Was aber wichtig sein wird und das, was mir erstmal ganz, ganz wichtig ist, um das überhaupt zu verstehen. Thorsten, jeden Tag in deinem Körper entarten ja kleine Zellen. Erstmal wichtig, nicht aus allen entsteht automatisch Krebs. Aber was meinst du, wie viele deiner Zellen am Tag sagen, ich funktioniere nicht mehr so, wie ich soll?
Puh, also es ist schwierig. Also ich glaube, es sind eine ganze Menge, aber eben nicht so viel, dass die gesunden Zellen nicht dagegen ankommen würden, natürlich im besten Fall. Ne?
Genau.
Aber eine Zahl kann ich dir jetzt nicht sagen.
Du hast jeden Tag garantiert 1000, 10.000, vielleicht auch 50.000 Zellen, die in deinem Körper entarten. Und theoretisch kann aus jeder Zelle Krebs entstehen. Das sind jetzt böse Wörter, die ich gerade wähle. Es gibt auch viele Ärzte, die das auch unterstützen oder zumindest auch sagen, es ist nicht die Frage, ob wir Krebs bekommen, sondern nur wann. Das sind jetzt richtig fiese Sätze, die ich euch jetzt hier an den Kopf klatsche. Aber das, was mir jetzt super wichtig ist, du hast auch jeden Tag 1 Milliarde Zellen, denen nichts passiert. Und wenn man überlegt, dass 1000 Zellen sich vielleicht entarten, aber 1 Milliarde heile geblieben ist oder die sich halt neu gut regeneriert haben, ist das ein Faktor von 0,00001. Bedeutet, und das ist mir unfassbar wichtig, kein Gemüse auf dieser Welt kann Krebs heilen. Kein Stoff kann irgendwie Tumorzellen alleine stoppen. Aber das, was Ernährung kann, ob es jetzt diese Kreuzblütler sind oder andere gesunde Ernährungsgeschichten, sie kann Therapien unterstützen, sie kann Nebenwirkungen reduzieren, sie kann Rückfallrisiken beeinflussen und sie kann einfach das metabolische Milieu verbessern. Das heißt, Kreuzblütler machen quasi das biologische Umfeld ungünstiger für Krebs. Sie bekämpfen ihn nicht in der Form aktiv, aber sie sorgen halt dafür, die Umgebungssituation im Körper zu verbessern. Also ich erlaube mir am Ende ein besseres Setting und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen bei so einem Aspekt.
Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch hoffnungsvoll, finde ich, ganz klar. Ich frage mich nur gerade, was da genau im Körper passiert. Ich hatte es ja eingangs schon in meiner Anmoderation auch gesagt, dass mit dieser Kreuzblütler-Diät etwa geschädigte Zellen aussortiert werden können. Aber kann man sich das irgendwie bildlich vorstellen, wie das Prozedere da ist im Körper bei uns?
Ja, das ist wie so eine Art Manager in deinem Körper, denn du hast so 5 verschiedene Schritte, die ich euch mal ganz kurz erklären möchte. Denn der Schritt 1 ist, was sie können, sie aktivieren Gene. Das heißt, sie können Gene freischalten, die ganz viel antioxidativ wirken und Reparaturmechanismen anregen. Das heißt, das Ergebnis davon ist, dass Zellen mit geringen Schäden bessere Reparaturchancen quasi bekommen, also eine bessere Reparaturidee, wie ich so eine Zelle wieder regenerieren kann, um es mal so auszudrücken. Dann Schritt 2, es werden ganz viele Enzyme in ihrer Aktivität verbessert, das heißt, diese karzinogene, krebserregende Geschichten werden wasserlöslicher, also sie können den Körper schneller verlassen, also weniger neue Schäden bedeuten automatisch weniger Problemzellen. Dann können sie in Schritt 3 den Zellzyklus stoppen. Das ist auch ganz spannend, Thorsten. Das heißt, geschädigte Zellen kann der Körper quasi erkennen und die teilen sich dann langsamer oder bekommen mehr Zeit zur Reparatur. Das ist nämlich auch ganz spannend. Oder Schritt Nummer 4, und das ist nämlich ganz spannend, was du gerade eben schon erwähnt hattest, die Zellentfernung sozusagen. Also es gibt ja eine Apoptose, wie das so schön heißt. Das heißt, die saubere Zellentfernung, um es vielleicht mal so runterzubrechen, heißt, wenn Schäden zu groß sind in einer Zelle, aktivieren die quasi ganz viele Signalwege und sorgen für einen kontrollierten Zelltod ohne eine Entzündung. Und das ist ganz spannend. Und das ist quasi dieser Effekt, wenn ich diese einzelnen Schritte so ein bisschen darstelle, bis hin zu Schritt 5, meine DNA wird geändert. Also das klingt jetzt total nach Cyborg, aber bedeutet eigentlich, die Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass meine Gene beeinflusst werden, heißt, mehr Reparatur wird gefördert, das Zellwachstum wird gebremst. Also du sorgst letztendlich dafür, langfristig die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass aus einer geschädigten Zelle ein Tumor wird. Mhm. Und das ist eigentlich die Wirkung davon in ganz kurz zusammengefasst.
Wow, das ist echt erstaunlich. Ich hatte in Vorbereitung auf die heutige Folge mal so ein bisschen recherchiert, welche Lebensmittel da besonders geeignet oder besonders effektiv sind in diesem Zusammenhang und bin da auf die Brokkolisprossen gestoßen. Es gibt ja aber auch natürlich diverse Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Wie bewertest du denn den Unterschied zwischen echten Gemüse, also zum Beispiel diesen Brokkolisprossen und den konzentrierten Präparaten, die man ja etwa in Form einer Kapsel als Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Also was zum einen die Wirksamkeit angeht, als auch mögliche Risiken oder Nebenwirkungen vor allen Dingen. Ja.
Thorsten, habt ihr denn zu Hause irgendwas mit Sprossen? Also zieht ihr euch zu Hause irgendwas selber oder kauft ihr irgendwas in der Richtung?
Also bei Salaten, gerade auch im Sommer oder auch bei Wintersalaten, sehr gerne auch schon mal Sprossen drauf, ja, definitiv. Also jetzt nicht jede Woche, aber hin und wieder schon, aber dann auch gerne richtiges Gemüse, weil ich tendiere dann immer zu den echten Gemüse statt einer Kapsel, ehrlich gesagt.
Okay. Ist ja auch erstmal super. Also das, was glaube ich erstmal extrem spannend ist, was ist überhaupt das Besondere an diesen Brokkolisprossen? Weil ich glaube, viele können sich darunter nichts vorstellen, aber klassische Sprossen kennen glaube ich viele. Ich nehme ein bisschen Wasser, dann gedeihen die hoch und habe einen kleinen Garten zu Hause, den kann ich dann da abschneiden und dann da über meinen Salat schmeißen, so wie du es ja gerade eben erwähnt hast. Was ist das Besondere daran? Die haben einen bis zu 100-fach höheren Gehalt an diesen Glucosinolaten. Das ist unglaublich. Die haben dir eine unfassbar aktive Myrosinase. Das braucht kein Mensch wissen, was das ist. Das sind aber quasi die Enzyme, die das am Ende freisetzen oder eine extrem hohe Umwandlungsrate, dass es auch für den Körper aktiv wird, sozusagen. Das heißt, du kannst das theoretisch vergleichen. Du nimmst so 10, 20 Gramm davon im Vergleich von anderen Sachen, wo du vielleicht 100, 200 Gramm brauchst. Also du brauchst da vielleicht 10% davon und haben denselben Effekt. Also wenn du das 2-3 Mal die Woche auf so ein Brötchen schmeißt oder einen Salat, hast du einen unglaublichen Effekt von diesen Brokkolisprossen. Deshalb finde ich die echt extrem gut. Dann kannst du natürlich klassische Kreuzblütlergemüse, haben wir gerade eben schon mal erwähnt, finde ich natürlich auch extrem gut, weil was ist der Vorteil von diesen ganzen Kohlgeschichten? Du hast natürlich noch die ganzen Ballaststoffe, die Mikronährstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe im Verbund da drin. Das heißt, das finde ich natürlich extrem gut. Das muss man einfach mal festhalten. Kannst du natürlich auch, wenn du es nicht extrem falsch machst, auch nicht großartig überdosieren. Deshalb finde ich das erstmal gut. Hängt natürlich auch von der Zubereitung ab, wie du es machst, ob du am Ende auch noch was davon drin ist, von den guten Stoffen. Bei diesen ganzen Extrakten, Kapseln, du weißt ja, Thorsten, ich finde ja grundsätzlich ein Freund von Supplements bei vielen Geschichten, wo es sinnvoll ist. Hier finde ich aber ehrlich gesagt, kann man das über die normale Ernährung extrem gut machen. Weil ganz oft hast du das Problem bei diesen Kapseln, ich will jetzt nicht zu viel komplizierten Kram da reinbringen, aber viele Präparate enthalten quasi diese wichtigen Stoffe, aber es wird nicht diese Myrosinase zugesetzt. Das heißt, der Körper kann das überhaupt nicht umwandeln, weil das ist leider relativ teuer. Und wenn du keine unfassbar tolle Darmflora hast, kann der Körper ganz oft mit diesen Kapseln nichts anfangen. Also da muss ich schon extrem gute Qualität kaufen, sonst ist es leider nur eine extrem teure Kapsel, wo leider nichts mehr drin ist. Also Ich finde, das ist eine Geschichte, da brauche ich kein Supplement für.
Okay, aber wirklich unfassbar spannend. Also muss ich auch wirklich jetzt so persönlich mal sagen, also das ist ja wirklich eine Thematik, die mir überhaupt nicht so bewusst war, also wie sensationell gut es wirkt. Also ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen. Ich hatte eingangs das Beispiel LaToya Jackson auch genannt, die ja wirklich darauf schwört und ja wirklich auch total begeistert ist, die aber wirklich auffällig super schlank ist. Da muss ich jetzt gerade mal nachhaken. Das ist, um das einfach nochmal zu sagen, damit jetzt nicht hier Leute auf die Idee kommen, Mensch, ich ziehe mir jetzt nur noch dieses Gemüse rein. Das ist natürlich ergänzend wichtig, aber man sollte jetzt nicht nur da so eine Mono-Ernährung machen, sag ich mal.
Nein, das definitiv nicht. Das ist mir immer ganz wichtig, das zu verstehen, denn das sind super wichtige Inhaltsstoffe. Aber man muss sich immer eine Sache vor Augen führen. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Was sind überhaupt sekundäre Pflanzenstoffe? Thorsten, kannst du dich doch daran erinnern, wofür dieses Zeug überhaupt in der Pflanze da ist, was deren eigentlicher Sinn ist, gar nicht für den Menschen, sondern warum es für die Pflanze wichtig ist?
Ah, das hat ja irgendwas mit einer Überlebensstrategie zu tun, ne? Ja. Um irgendwie Fressfeinde abzuschrecken, ne?
Genau, denn man muss sich überlegen, warum hat der Körper das? Es gibt natürlich die primären Pflanzenstoffe, logisch, aber die sekundären haben den Hintergrund, wenn diese Pflanze angeknabbert wird, dass sie in Anführungsstrichen eine Art von Gift freisetzt, dass derjenige keine Lust mehr hat, das weiter zu essen. Bedeutet, in einer kleinen Menge sind die gesund, in einer großen Menge sagt der Körper irgendwann, oh mein Gott, jetzt dreht sich mein Magen auf links, oder es wirkt sogar irgendwann toxisch. Also jetzt keine Angst, wenn ich da ein bisschen Kohl knabbere oder ich esse mal davon mehr an Weihnachten, ist das gar kein Problem, weil ich Lust habe auf ganz viel Rotkohl, so nach dem Motto. Aber irgendwann hat der Körper das Problem, dass die ja dafür da sind, Fressfeinde abzuschrecken. Bedeutet, eine unfassbar hohe Menge macht halt auch keinen Sinn. Also sich jeden Tag davon ein Kilo reinzudrücken, dann kann sich der Magen auch von links drehen. Da gibt es auch wirklich schon einige Beobachtungen, wo Leute extrem viele Probleme damit hatten, weil die nur noch super viel rohen Kohl gegessen haben und sich der Magen komplett auf links gedreht haben und die Hormone verrückt gespielt haben. Also das macht dann auch keinen Sinn mehr.
Okay. Nee, war mir mal wichtig, dass wir das mal kurz einschieben. Also bevor man da jetzt wirklich denkt, Mensch, das ist ja super, der beste Schutz, ist aber da super einseitig unterwegs. Das kann es ja auch nicht sein. Jetzt hatten wir ja in den vergangenen Folgen immer mal wieder darüber gesprochen, dass man ja auch bei der Zubereitung, also bleiben wir jetzt auch mal beim Gemüse, also beim Kochen, beim Dünsten oder Garen auch eine Menge falsch machen kann. Worauf kommt es denn an, damit wir das Beste aus diesem Gemüse, was eben auch hier so in Sachen Kreuzblütlern ganz weit vorn ist, herausholen können?
Das, was man verstehen muss, es gibt halt zwei entscheidende Aspekte. Es gibt einmal diese Glucosinolate. Das sind ja diese sekundären Pflanzenstoffe, die sind relativ hitzestabil, also die halten ein bisschen Hitze aus. Und dann gibt es halt diese Myrosinase, das ist das Enzym, was quasi diese Sachen erst umwandelt, damit sie im Körper super bioaktiv werden. Also ich brauche am Ende des Tages beide. Die ist aber extrem hitzelabil, das heißt, ich kann vielleicht den guten Stoff behalten, das Enzym aber, was dafür wichtig ist, zerstören. Dann ist natürlich blöd, weil der Körper kann es dann nicht umwandeln. Er hat kein eigenes Enzym dafür. Das macht es halt ein bisschen tricky. Heißt, ergo, bei rohen Produkten natürlich toll, weil ich habe eine maximale Myrosinase, also super Enzymaktivität, bilde ganz viel von diesen wichtigen Stoffen, ist natürlich ein bisschen schwerer verdaulich, muss man halt sagen. Also bei empfindlichen Mägen kennt man bei vielen Kohlvarianten, Thorsten, Blähung, Druckvolle Gefühl, ist halt ein bisschen schwierig. Glaube ich, ist logisch. Dann, was ist das Beste? Kurz dünsten, schon dämpfen. Ne? Das sind so die Klassiker. Da bleibt vieles davon weitgehend erhalten. So 2, 3, 4 Minuten finde ich richtig gut. Oder wenn du es halt kochst in der klassischen Form, dann möglichst halt natürlich mit wenig Wasser, weil diese Glucosinolate halt wasserlöslich sind, die gehen halt ins Kochwasser über. Also wenn dann wenig Wasser, kurze Zeit und das Kochwasser im besten Falle auch noch weiterverwenden. Fängst du an, das Zeug super lange zu braten, zu rösten, in den Backofen zu schmeißen, sind wir ganz ehrlich, dann hast du extrem viel zerstört von dieser Myrosinase, von diesen Enzymen, dann wird es ein bisschen tricky. Das, was aber, glaube ich, ganz wichtig ist zu verstehen, Thorsten, wenn ihr das zu Hause zubereitet, sag mir doch mal, wie machst du das, wenn ihr irgendeinen Kohl da habt oder den Brokkoli oder was auch immer? Wie ist denn der Vorbereitungsweg von ich habe es gekauft bis hin zu ich bereite es zu bei euch zu Hause?
Ja, das ist eine gute Frage. Da kriege ich relativ selten was von mit, Alex, weil dann meine liebe Frau nämlich das Gemüse zubereitet und ich wahrscheinlich gerade irgendwo unterwegs bin, im Homeoffice sitze oder ja, ich komme dann meistens erst zum Essen an den Tisch. Also diese Phase dazwischen vom Einkaufen zum Futtern, die kriege ich ehrlich gesagt ganz, ganz selten mit, weil ich natürlich dann nebenbei arbeite und ich habe mich schon oft angeboten zum Kochen, aber irgendwie ist so meine Kochkunst hier noch nicht auf Bravour oder wie sagt man, auf Applaus gestoßen bislang.
Gut, aber ich schätze mal, ihr werdet ja regelmäßig oder vielleicht jetzt auch gerade in der Winterzeit noch mehr viele Kohlvarianten auf dem Tisch auch zu Hause haben, oder?
Ja, definitiv. Also der Grünkohl ist natürlich sensationell lecker, gerade so, weil es ja ein Wintergemüse ist. Wir mögen sehr gerne Brokkoli, den auch gekocht bzw. gedünstet und sehr, sehr gerne auch zum Beispiel auf dem Salat. Also so diese Brokkoli-Röschen auf dem Salat, also ist wirklich richtig, richtig lecker. Also kann ich nur empfehlen, ja, okay. In allen Variationen.
Dann gebe ich dir jetzt den geheimen Tipp und wir zeichnen das ja immer auf. Und bis denn deine liebe Frau diese Folge gehört, kannst du noch extrem gut richtig klugscheißen. Heißt, was ist der wichtigste Tipp dabei? Und der ist mir ganz wichtig, weil der erstmal unfassbar unlogisch klingt, weil bei ganz vielen Sachen soll man das ja extra nicht machen. Weil ganz oft sagt man ja, wenn du irgendwas klein geschnippelt hast, dann möglichst zeitnah verarbeiten, nicht irgendwie lange rumstehen lassen. Jetzt aber schon. Und jetzt kommt nämlich ein riesen Gamechanger, den viele vielleicht noch nie gehört haben, aber mir super wichtig ist. Wenn du Kreuzblütler hast, schneid die bitte klein, auch möglichst gerne relativ klein und dann lass sie extra 10 bis 15 Minuten liegen, bevor du sie verarbeitest. Heißt, schneid dein Gemüse klein und lass es liegen für 15 Minuten. Klingt jetzt erstmal richtig komisch. Da werdet ihr euch jetzt denken, warum, Alex, was habe ich davon? Du musst dir vorstellen, das ist wie, als würdest du die Pflanze ankauen, weil dadurch, dass du sie klein schneidest, verletzt du ja die Pflanze. Was heißt das? In dem Moment tritt diese Myrosinase aus. Das heißt, diese Enzyme treten aus, die diese Glucosinolate verwandelt in diese bioaktiven Stoffe. Weil das wäre ja der Moment, wo der kleine Käfer auf die Pflanze krabbelt, beißt rein, kaut und in dem Moment wird das freigesetzt, in Anführungsstrichen das Gift, diese sekundären Pflanzenstoffe, dass der keinen Bock mehr hat, weiter zu essen. Und dadurch kann diese Myrosinase nämlich all diese freigesetzten Stoffe vor Hitze schützen und die werden dadurch super hitzestabiler, weil ich das ja schon vorher aktiviert habe. Das heißt, schmeiße ich sofort in die Pfanne und ich zerstöre die Enzyme, ist das blöd. So können die Enzyme erst ihre Arbeit machen, machen das Ganze bioaktiv und dann kannst du snacken. Und deshalb bitte warten.
Klingt spannend. Also es ist jetzt auch nicht so, um das mal klarzustellen, ich bin jetzt nicht der Macho, der nichts in der Küche macht hier, ja. Also ich komme dann schon zum Spülen gerne mal dazu. Ich habe auch letztens ganz fleißig den Käse geraspelt fürs Käsefondue. Also auch sowas geht ja. Ich würde gerne nochmal auf den Lebensstil kommen, Alex, denn es gibt ja die Leute, die sagen, Mensch, ich hatte wieder so viel Gemüse, das war so gesund und dann auf dem Weihnachtsmarkt schießen sie sich so einen Liter Glühwein oder rauchen zwei Zigaretten. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, wo man gucken muss, man kann sich natürlich sehr gesund ernähren und auch darauf achten, was kommt auf den Teller, auch die Kreuzblütler, aber ich meine, ich habe es ja letztendlich wahrscheinlich selbst in der Hand, wie denn dieses gesunde Essen letztendlich in meinem Körper wirkt und das geht auch eigentlich nur dann, wenn ich den Lebensstil entsprechend anpasse. Ich kann ja nicht auf der einen Seite gesund essen und auf der anderen Seite, ich sag mal, den Überfluss an, ja, sag ich mal, böse Alkohol oder Nikotin haben.
Ja, ganz wichtiger Aspekt, weil natürlich kannst du alles zerstören, was du vorher so Schönes gemacht hast. Denn wenn man sich zum Beispiel das Thema Rauchen anschaut, das erzeugt natürlich einen massiven oxidativen Stress. Natürlich aktivieren Kreuzblütler die Entgiftung, ja, aber sie können natürlich auch nicht diese komplette Schadstofflast in dem Moment kompensieren. Oder Alkohol sabotiert auch die Wirkung, weil Alkohol belastet die Leber, ist ein ganz wichtiger Baustein im Körper, hemmt Entgiftungsenzyme, fördert Entzündungen, also genau die Prozesse, die eigentlich ja die Kreuzblütler verbessern sollen. Oder auch natürlich zu viel Körpergewicht. Ne? Viszerales Fett kennen wir alle, dieses böse Bauchfett um die Organe drumherum. Das produziert Entzündungsbotenstoffe, verändert den Hormonstoffwechsel. Also in einem entzündeten Milieu verpuffen einfach viele von diesen sekundären Pflanzenstoffen. Das muss man einfach sagen. Der Körper verbraucht die dann bis ins Unendliche. Und das ist natürlich ganz entscheidend. Wenn ich viele negative Aspekte habe, können Kreuzblütler es jetzt nicht unbedingt schaffen, das komplette negative, ungünstige Milieu einfach mal so eben zu eliminieren.
Okay. Ich habe in der Vorbereitung auf heute auch in einem Artikel gelesen, dass es schon Personengruppen gibt, die so ein bisschen aufpassen sollten, wenn sie eben größere Mengen an Kohl und Co. Futtern. Also gerade so im Hinblick auf Schilddrüsenerkrankungen zum Beispiel, Darmprobleme oder auch bei bestimmten Medikamenten. Also kann man das so ein bisschen einschränken, wer vielleicht sich erstmal erkundigen sollte oder möglicherweise auch mal mit seinem Arzt sprechen sollte, bevor er vielleicht so ein bisschen mehr den Fokus auf diese Art der Ernährung legt.
Ja, also das, was man sagen muss, bei normalen Portionsmengen brauchst du natürlich keine großartigen Gedanken machen. Ne? Das ist meistens unproblematisch. Problematisch wird es erst dann, wenn du sehr große Mengen und die vor allen Dingen auch roh verzehrst. Ne? Das ist dann schon eine Hausnummer. Bei normalen Mengen muss man sich nicht unbedingt da Gedanken machen. Aber natürlich, Kreuzblütler enthalten Goitrogene. Braucht jetzt keinem was sagen. Das sind so Abbauprodukte von diesen wichtigen, gesunden Stoffen. Wenn die dann dementsprechend im Körper dafür sorgen können, dass zum Beispiel die Jodaufnahme der Schilddrüse gehemmt werden kann, generell diese Schilddrüsenhormonsynthese beeinflusst werden kann, heißt, dann ist das natürlich schon ein wichtiger Aspekt. Da muss man einfach drüber sprechen. Das heißt, gerade so bei Schilddrüsenmedikamenten, wenn ich die einnehme, bei Chemotherapien, bei Immunsuppressiva, bestimmten Antidepressivern, Blutgerinnungshemmern, also da muss man das schon schauen, weil hohe Mengen können dort schon die Wirkung abschwächen oder verstärken. Das hängt halt immer so ein bisschen davon ab. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen in der Tiefe. Aber das ist schon ein wichtiger Aspekt. Dann das Thema Darmprobleme hast du schon gerade eben so ein bisschen mit reingeworfen, weil logisch, das ist ein hoher Ballaststoffgehalt. Das sind viele schwefelhaltige Verbindungen. Das hat auch viel Gasbildung mit sich durch Darmbakterien. Also wer da zum Beispiel ein Reizdarmsyndrom hat, entzündliche Darmerkrankungen, Fehlbesiedlung des Darms, also ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Das heißt, man sollte halt schon so ein bisschen darauf achten, eher so gegart dann das Ganze vielleicht anstatt roh oder halt roh dann in kleinen Portionen, langsame Steigerung, auch viele unterschiedliche Sorten zu nehmen, dass man da nicht zu isoliert unterwegs ist. Und natürlich solche Sachen wie Schwangerschaft und Stillzeit, ne? Dass man da auf sichere Mengen zurückgreift. Und da sollte man auch bei Sprossen ein bisschen aufpassen. Also Hygiene beachten wegen Keimrisiko. Also es gibt schon so ein paar Kleinigkeiten, wo man ein bisschen drauf achten sollte.
Was mich mal interessieren würde, wenn jemand jetzt seine Ernährung so umstellt, dass wirklich regelmäßig Kreuzblüter auf dem Teller landen, wie würdest du den zu erwartenden Effekt auf das Krebsrisiko realistisch einordnen? Kann man das so vielleicht in Prozent fassen?
Ja, das ist natürlich immer schwer, wenn man so eine konkrete Zahl raushauen soll. Ich würde aber mal auf jeden Fall sagen, du kannst das Risiko, weil man das auch so grob über den Daumen peilen kann, um ungefähr für Krebs, ich sag mal, vielleicht 15%, 20%, 25% senken. Natürlich muss man dabei festhalten, es geht hauptsächlich um bestimmte Krebsarten. Bedeutet, solche Sachen wie Darmkrebs, Lungenkrebs oder auch hormonabhängige Tumorerkrankungen, so bei Brustkrebs, Prostatakrebs sind die Effekte ein bisschen geringer, aber auch hier zeigen sich schon Trends zur Risikominimierung. Das ist echt ganz spannend. Viele andere Sachen werden halt auch untersucht, was Magenkrebs oder ähnliche Geschichten angeht. Was man aber generell halt festhalten kann, dass wenn ich diese 3 bis 5 Portionen in der Woche habe oder vielleicht ab und zu mal auf Sprossen zurückgreife, dann bräuchte ich davon vielleicht ein bisschen weniger, weil das schon eine extrem starke Wirkung hat. Ich kann halt nie davon sprechen, und das ist mir super wichtig, ich kann keine 100%ige Ausschlusskriterien für Krebsrisiko aussprechen, ich kann keine Heilung aussprechen, weil eine Krebsentstehung ist natürlich immer multifaktoriell. Es geht um Genetik, es geht um die Umweltfaktoren, es geht um den generellen Lebensstil. Aber du kannst sagen, ein Risiko wird reduziert, aber nicht eliminiert. Das heißt, Kreuzblüter sind einfach ein wichtiger Baustein, ist keine Wunderwaffe, ist aber nichts auf unserem Teller. Aber am Ende ist es ein, ja, Zusammenspielen von vielen Faktoren, und deshalb finde ich Kreuzblütler leider noch viel zu sehr unterschätzt, weil sie einen super Einfluss nehmen können aufgrund der super vielen extrem interessanten bioaktiven Inhaltsstoffe.
Und genau aus diesem Grund haben wir nämlich heute unsere Podcast-Folge zum Thema Kreuzblütler gemacht, weil es nämlich unserer Meinung nach wirklich ein tolles Tool ist, wo ihr selbst ganz, ganz viel dafür tun könnt, dass Entzündungen reduziert werden, dass ihr wirklich vorsorgen könnt mit der eigenen Ernährung. Und damit ihr vielleicht nochmal so, weil es jetzt wirklich eine Menge Info war, ein paar handfeste Tipps für den Alltag habt, gibt es jetzt natürlich unsere Rubrik, wie in jeder Folge, die 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, und der ist ganz entscheidend zu wissen, die Menge ist entscheidend. Nämlich so 3 bis 5 Portionen die Woche reichen vollkommen aus. Also lieber regelmäßig und moderat, als ab und zu riesengroße Mengen, weil die kann der Körper halt extrem schwer verstoffwechseln. Das ist nicht sowas wie Wasser, was ich einfach reinlaufen lasse, sondern da sollte man schon ein bisschen auf achten. Dann braucht man sich darüber aber keine Gedanken machen, denn das schafft man dann auch schwer, es überzudosieren, wenn man da auf gesunde Mengen kommt, gerade wenn nicht alles roh sein sollte. Tipp Nummer 2. Vielfalt macht den Unterschied. Das heißt, isst möglichst viele verschiedene Kreuzblütler. Den Brokkoli, den Rosenkohl, Blumenkohl, Kohlrabi, Pak Choi, Radieschen. So nutze ich halt einfach die vielen unterschiedlichen bioaktiven Stoffe möglichst optimal. Tipp Nummer 3. Schonende Zubereitung ist wirklich das A und O. Also am besten dünsten oder kurzes Dämpfen. 3-4 Minuten. Die meisten gesunden Inhaltsstoffe bleiben dann auch wirklich noch extrem gut erhalten. Deshalb das bitte unbedingt beachten. Tipp Nummer 4. Bitte das Gemüse vor dem Garen schneiden und dann 10-15 Minuten stehen lassen. Der Körper schafft es dann, diese ganzen bioaktiven Stoffe viel besser zu bilden, weil diese entscheidenden Enzyme freigesetzt werden. Deshalb, manchmal ist auch warten und nichts tun eine richtig gute Idee. Und der letzte Tipp, ein kleiner, aber mir sehr wichtiger, Rucola wird extrem oft unterschätzt, denn viele Gerichte, die ich mir zubereitet habe, sind noch ganz viele von diesen tollen Stoffen drin, aber ich habe die Enzyme dabei zerstört. Aber Rucola enthält diese Myrosinase, nur dieses Enzym, was super wichtig ist, und das kann diese Glucosinolate, die da drin sind, extrem gut freisetzen. Das heißt, wenn ihr euch ein tolles Gericht zubereitet habt und denkt euch, oh schade, das war jetzt so lange im Ofen, da sind die ganzen Enzyme ja tot, ein bisschen Rucola oben drüber, die Enzyme sind wieder dabei, euer Körper isst es und kann alles freisetzen und freut sich wie Bolle.
Ja, und Rucola ist super lecker. Ich liebe zum Beispiel Rucola-Salat, den gibt es jetzt sogar bei uns Heiligabend zum Fondue mit frischem Parmesan dazu, mit Pinienkernen, mit einem tollen selbstgemachten Dressing. Richtig, richtig klasse, auch geschmacklich einfach nochmal, ist ja so leicht bitterlich, aber kann halt einen guten Kontrast so geschmacklich bieten. Ich finde den mega. Alex, ich war wieder fleißig, ich war jetzt auch im Fitnessstudio wieder und habe mich da mit einer Dame unterhalten, die nebenan auf dem Crosstrainer war und die sagte, Mensch, es ist ja noch so herrlich ruhig hier. Im Januar kommen sie wieder alle und stürmen das Fitnessstudio und nach 4 Wochen sind sie alle wieder weg. Das heißt, dann sind die guten Vorsätze für 2026 ja schon wieder so ein bisschen ad acta gelegt. Aus dem Grund haben wir uns überlegt, wir möchten gerne in der nächsten Folge mit euch über die Vorsätze 2026 sprechen und zwar nicht nur reden, sondern auch gucken, wie bekommt man das am besten umgesetzt. Aber dazu müssen wir erstmal wissen, was ihr euch vornimmt, Alex. Und da wollen wir mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren heute.
Ja, denn wir wollen unbedingt diesen Aufruf starten. Deshalb schickt uns total gerne eure Vorsätze für 2026, gerne so konkret wie möglich. Das heißt, natürlich freuen wir uns auch, wenn sich einer gesunde ernähren will, aber nee, wir wollen gerne die konkreten Vorsätze haben. Was habt ihr euch genau vorgestellt und auch eure Umsetzung davon? Denn genau das ist es ja, Thorsten, was du gerade eben erwähnt hast. Wie viele Leute schreiben sich so pauschale Dinge auf den Zettel mit, oh, ich will gesünder leben, weniger Stress und ne, was habe ich denn davon? Es geht ja um die Umsetzung dessen. Und wie komme ich ins Handeln, wie komme ich ins Tun? Deshalb schickt uns total gerne eure Vorsätze und eure Fragen dazu, denn wir wollen in der nächsten Woche unbedingt gerne darauf eingehen.
Ja, wir sind sehr gespannt, wie ein Flitzebogen. Bitte auch diese Fragen und eure Nachrichten über Instagram schicken. Ganz, ganz wichtig, Podcast Gesund gefragt. Da sammeln wir gebündelt eure Anfragen und nehmen die dann in die Folge auf. Bitte seid so lieb, Spotify ist immer super. Wir freuen uns über eure lieben Kommentare, auch über euer Lob, ganz klar. Aber Fragen, also wirklich konkrete Fragen, die gehen da aufgrund der Masse auch mal schnell unter. Von da Podcast Gesund gefragt bei Insta und da sind sie dann sicher aufgehoben. Also bis zur nächsten Woche. Grabt mal so tief im Hirn nach, was eure Top-Vorsätze sind oder was ganz klar der beste Vorsatz für 2026 ist und dann ja, werden wir das nächste Woche mal zusammen analysieren. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.